THF Podcast von Personal Trainer Tobias Hein. Folge 10: Laufen und Wettkampf. Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 10 des THF Podcast. Vielen Dank an der Stelle wieder an all meine zahlreichen Hörerinnen und Hörer fürs immer wieder einschalten und reinhören und zuhören und nachfragen und Feedback geben. Vielen Dank dafür. Freut mich sehr. Ja, 10. Folge heißt, erste Staffel in Anführungszeichen THF Podcast ist somit vorbei. Schauen wir mal, was wird. Ob es noch eine zweite gibt oder nicht. Wir werden sehen. Worum geht es in dieser Folge des THF Podcast? Wir widmen uns dieses Mal dem Thema Laufen, also Joggen und Wettkampf. Also alles, was damit zu tun hat, Mindset, Vorbereitung, Durchführung und so weiter. Wir beginnen aber mit Laufen. Und da dreht sich alles im Endeffekt um Schuhe. Da muss ich jetzt auch tatsächlich mal der ein oder andere Mann mit dem Thema Schuhe auseinandersetzen und zwar intensivst. Darum wird man nicht rumkommen und man sollte darum auch nicht rumkommen. Das ist schon, damit steht und fällt einiges. Was meine ich jetzt damit? Es ist schon von essentieller Wichtigkeit, dass man den richtigen Laufschuh benutzt. Und der richtige Laufschuh ist nicht der teuerste. Das ist auch schon mal an dieser Stelle verraten. Das ist jetzt aber keine Überraschung für diejenigen von euch, die schon seit längerem Laufen gehen. Die werden mir da recht geben, dass der Laufschuh schon mindestens die Hälfte der Miete ausmacht, wenn man da was Gescheites am Fuß hat. Wie finde ich jetzt raus, was ich da brauche? Zuallererst solltet ihr mal schauen, was habt ihr für einen Fußtyp? Knickt ihr nach innen, knickt ihr nach außen, also proniert oder supiniert ihr, Fachsprache. Oder habt ihr tatsächlich auch eine pathologische Fußfehlstellung, also sowas wie einen Spreizfuß oder einen Knicksenkfuß? Da muss man jetzt nicht unbedingt zum nächsten Orthopäden seines Vertrauens rennen, um das rauszubekommen, sondern da reicht es eigentlich auch, wenn ihr einfach zum nächsten Laufschuhverkäufer eures Vertrauens geht. Vor 4 Jahren hätte ich das so nicht gesagt an dieser Stelle. Da gab es tatsächlich einige erlesene Vertriebsmenschen von Laufschuhen, wo man tatsächlich eine gute fundierte Laufbandanalyse machen konnte. Jetzt tatsächlich bieten das sehr, sehr viele Etablissements an, die Laufschuhe verkaufen, und da kann man eigentlich mittlerweile fast nichts mehr falsch machen. Es ist jetzt keine hochwissenschaftliche Auswertung eurer Laufart, aber es reicht dafür, dass man sich keinen falschen Schuh aussucht. Und da muss man dann auch wieder im Hinterkopf behalten, natürlich machen die das. Und natürlich sind die Verkäufer in diesen Geschäften Verkäufer und keine Sportmediziner. Und die wollen natürlich auch teure Schuhe verkaufen. Aber sie finden zumindest schon mal raus, wo eure Hauptbelastung liegt und was ihr für einen Laufstil habt. Und dann sollte man schon den richtigen Schuh wählen, der zum Fuß passt. Auch wenn der vielleicht nicht, also optisch nicht so toll ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Bringt mich gleich zum nächsten Punkt, nämlich dem Laufstil. Die allermeisten, dafür lege ich jetzt meine Hand ins Feuer tatsächlich, die mir hier zuhören, werden wahrscheinlich einen Fersenlauf betreiben. Was bedeutet das? Wenn ihr anfangt, schneller zu gehen und ins Joggen kommt, werdet ihr wahrscheinlich mit dem Fuß, der in der Luft wieder zum Boden kommt, zuerst mit der Ferse aufkommen, über diese abrollen, dann über den Vorderfuß und dann wieder den Fuß heben. Richtig? Beobachtet das mal. Das ist tatsächlich den Schuhen geschuldet, die wir tragen, weil würden wir das barfuß machen, würden wir das vielleicht 10, 20 Meter durchziehen und dann hätten wir keinen Bock mehr drauf, weil es tatsächlich unfassbar unangenehm ist. Und das Problem beim Fersenlauf ist, dadurch, dass die Ferse ja als sehr harter Körperteil und als direkte Verbindung vom Fuß zum Sprunggelenk, das dann über die Schien- und Wadenbein zum Knie, das über den Oberschenkelknochen in die Hüfte etc., die komplette Macht der Gravitation, die auf euch wirkt, durch euer komplettes Skelett vererbt wird, sage ich immer. Also ihr kriegt quasi den Stoß auf die Ferse und das potenziert sich komplett durch eure Gelenke durch, was an sich nicht gut ist. Aber Gott sei Dank hat der Mensch ja Muskeln und kann damit einiges kompensieren und deswegen können wir auch mit einem Fersenlauf weit und lange laufen. Man sollte tatsächlich aber schauen, wenn man jetzt tatsächlich tiefer in das Laufthema einsteigt, dass man sich das vielleicht abtrainiert. Hin zu einem Mittelfußlauf oder wer es richtig, wer es dann schon professionell betreiben will, der muss dann zum Vorderfußlauf wechseln. Das sich umzutrainieren, wenn man jetzt schon jahrelang auf Fersenlauf getrimmt ist, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und aufwendig. Und man sollte das tatsächlich mit jemandem zusammen machen, der da einen spottet und beobachtet und da vielleicht ein bisschen durchführt, weil man kann da tatsächlich sehr, sehr schnell Überlastungsschäden herbeiführen. Denn beim Vorderfußlauf federn wir eigentlich ganz viel über die Wadenmuskulatur ab von dieser Stoßenergie. Und die ist in der Regel natürlich deutlich zu schwach dafür. Und wenn man jetzt von heute auf morgen vom Fersenlauf auf den Vorderfußlauf wechselt, dann macht man sich mehr kaputt, als man sich dadurch wieder rausholt. Aber bleiben wir mal beim Fersenlauf, den wir ja eigentlich die meiste Zeit so durchziehen, zumindest der Großteil der breiten Masse. Und da haben wir ja, wie ich vorhin schon am Eingangs erwähnt habe, ganz tolle Schuhe, die ja maximalst gepolstert sind, die das abfedern und somit angenehm machen. Dafür sind nämlich Laufschuhe tatsächlich entwickelt worden. Das ist der Witz an der Sache. Weil eigentlich bräuchten wir das nicht, ne? Wenn man jetzt mal zurückgeht in die so Hashtag Paleo, graue Vorzeit, da gab es auch keine Laufschuhe und der Mensch ist zum Jagen auch ewig weit gelaufen, ohne dass er halt irgendwann irgendwelche Entzündungen bekommen hat oder sonst irgendwelche Sachen in den Gelenken gestreikt haben oder so. Deswegen, ja, Schuhe, so eine Sache. Ich gehe aber auch jetzt nicht barfuß auf der Tatanbahn joggen, keine Sorge, sondern ich habe natürlich auch Laufschuhe mit einer relativ hohen Polsterung für Teer und Terrain. Das ist ja auch so eine Sache, worauf man achten sollte. Es gibt mittlerweile auch Schuhe explizit für jeden Untergrund, also ob das jetzt Cross ist oder ob das Teer hauptsächlich ist oder Tatanbahnen mit Spikes zum Sprinten, zum Dauerlaufen. Also da gibt es ja von Alpha bis Omega alles. Ja, einfach so einen Hybridschuh nehmen und dann hat man schon mal nichts falsch gemacht. Gut, wenn man jetzt mit dem Laufen beginnen möchte, ganz viele meiner Kunden haben immer ein Problem mit dem Laufen, stelle ich fest. Ich hasse Laufen und bloß nicht Laufen und ich denke mir dann immer, ja natürlich, ich selbst hasse Laufen auch, ja. Also ich mag es einfach nicht gerne, aber es ist einfach sehr, sehr gut und wenn man es richtig macht, dann macht es auch Spaß tatsächlich und dann ist man eigentlich ganz schnell wieder weg von diesem ich mag es nicht. Man hat einfach nur, wenn man jetzt dran denkt, halt immer so einen inneren Schweinehund, den man tatsächlich massivst überwinden muss, weil Laufen halt schon mit die anstrengendste Sportart ist, die es halt so für die breite Masse gibt. Deswegen ist da wahrscheinlich auch die Überwindung immer sehr hoch, dass man sich dafür aufrafft. Nichtsdestotrotz, wenn man mit dem Laufen beginnen will oder beginnt, dann sollte man es richtig machen. Und was meine ich damit? Man sollte jetzt nicht von 0 auf 100, ich gehe jetzt mal 7 Kilometer joggen, Pace lassen wir jetzt erstmal weg, sondern dann beginnt man natürlich mit einem Aufbaulauf. Also ich suche mir jetzt eine Strecke, meinetwegen so 4, 5 Kilometer und mache das nach Zeit oder nach Distanz, dass ich jetzt nur als Beispiel 5 Minuten gehe und 1 Minute oder 2 Minuten dann Dauerlauf, also so wie es eigentlich ursprünglich in Deutsch heißt, Dauerlauf betreibe und dann wieder 5 Minuten gehe und so steigere ich dann immer diese Laufzeiten oder diese Laufintervalle und am Schluss laufe ich halt durch. So steigt man ein. Die meisten, die mir zuhören, denke ich jetzt mal, sind schon drin im Laufen und beginnen jetzt nicht gerade damit. Deswegen, was kann man da machen, um sein Laufen zu improven oder wenn man jetzt zum Beispiel da irgendein Plateau hat, weil man nicht weiterkommt, obwohl man ja so viel laufen geht, aber es ändert sich nichts. Ein paar Stellschrauben gibt es. Zum einen Laufschule einbauen. Was ist Laufschule? Verschiedene Übungen zum Laufen, die Koordination fördern und einfach den Bewegungsapparat anders fordern und Muskeln ansprechen, die man jetzt so beim Laufen an sich nicht braucht. Da bietet sich immer an, dass man sich irgendwo an irgendeinem Sportplatz eine Tatanbahn schnappt, die frei zugänglich ist, da drauf geht. Und das halt eben in 100 Meter Intervalle aufteilt. Beispielsweise ich laufe über Kreuz 100 Meter und dann jogge ich entspannt zurück, dann sprinte ich mal 100 Meter, dann laufe ich entspannt zurück, dann laufe ich mal nur auf der Ferse, nur auf den Zehenspitzen. Also solche Geschichten, da gibt es auch diverse Literatur dazu, relativ kostengünstig. Oder beim Personal Trainer Ihres Vertrauens. Einfach nachfragen nach einer Laufschule. Die sollte man tatsächlich immer mal wieder einbauen, um ja da ganzheitlich dabei zu bleiben. Dann ist die Laktatschwelle immer so ein, ja, Damoklesschwert, ne, die über allem schwebt. Und die Laktatschwelle ist der Limiter, sage ich mal, von uns allen. Die lässt sich aber verschieben. Also beim einen liegt die Laktatschwelle meinetwegen hier und beim anderen liegt sie dann ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Was kann ich jetzt machen, um meine Laktatschwelle zu verschieben? Meistens schiebt man sie nach oben, dass sie halt, dass ich später in den Laktatbereich komme, wo dann halt quasi meine Muskeln so übersäuern, dass ich eine deutliche Ermüdung spüre und meine Laufperformance einbricht oder der Puls einfach nicht mehr runtergeht. Da muss ich sagen, Laktatschwellentraining ist sehr, sehr zehrend und sehr, sehr anstrengend und man muss sich da wirklich disziplinieren und dabei bleiben, um seine Laktatschwelle zu versetzen. Das ist aber kein Ding der Unmöglichkeit, denn wer bis dahin schon gekommen ist, dass er jetzt nur noch an der Laktatschwelle schrauben muss, der hat die Disziplin, um das zu schaffen. Da bin ich davon überzeugt. Weiterer Gamechanger beim Laufen ist tatsächlich der Kopf. Studien zeigen, das, was wir beim Laufen als Ermüdung wahrnehmen oder wo wir uns denken, boah, ich bin heute so richtig platt oder ab einer gewissen Distanz, boah, jetzt werde ich richtig müde, ist tatsächlich einfach nur die Wahrnehmung dieser Ermüdung führt dazu, dass unsere Laufperformance einbricht. Also es ist tatsächlich gar nicht die tatsächliche Ermüdung, die dafür sorgt, dass die Performance einbricht, sondern dass wir das denken zu merken. Wenn wir uns einfach jetzt in diesem Moment sagen, ja, ich merke es, aber geil, jetzt ballert's und genau jetzt fängt es an, dass ich einen Benefit daraus ziehe, also quasi diesen Gefühlen und diesen Wahrnehmungen meines Körpers positiv gegenüber dreht, werde ich wahrscheinlich keinen Pace-Einbruch haben. Probiert es einfach mal aus und lasst es mich wissen, ob es funktioniert hat. Würde ich fast drauf wetten. Genau. Also es gibt so ein paar Sachen beim Laufen, die kann man beachten. Oder die sollte man beachten. Und so ein paar Gamechanger, wenn man jetzt ein Plateau hat, dann stellt sich noch die Frage, was laufe ich jetzt eigentlich? Also, welche Distanz ist gut? Was ist zu weit? Was ist zu kurz? Was bringt mir für was was? Da muss ich auch wieder sagen, das hängt jetzt wieder davon ab, so wie bei allem und wie ich es immer sage, vom Ziel. Was wollt ihr erreichen? Trainiert ihr auf einen Marathon? Oder wollt ihr einfach schnell sein, also kurz, schnell, Schnellkraft, Explosivkraft, also sprinten? Was witzig ist, Sprinter sehen immer relativ wuchtig aus, weil die Muskeln einfach relativ groß sind, kurz Power haben und dann halt, ne, das war's dann. Hingegen Ausdauersportler ja drahtig sind, ich denke, da werde ich euch nichts Neues erzählen. Aber was ich damit sagen will, ist, für Pumper eignet sich Sprinttraining hervorragend als Ausgleichssport, ohne dass man sich jetzt die Gains wegläuft. Ne? Und dann stellt sich natürlich die Frage der Distanz. Laufe ich jetzt 5 Kilometer? Nehme ich 7? Nehme ich 9? Da muss ich auch sagen, hängt jetzt wieder davon ab, was ich erreichen möchte. Möchte ich jetzt meine Grundlagenausdauer verbessern? Oder möchte ich Gewicht abbauen? Oder möchte ich einfach ja, gesund bleiben? Für gesund bleiben reichen 5 Kilometer moderates Joggen. Wenn ich jetzt Gewicht abnehmen möchte, werden die 5 Kilometer nicht reichen, weil die habe ich in der Regel nach einer halben Stunde maximal. Oder, ne? Und wir wissen ja, wie ich in der anderen Folge schon mal gesagt habe, ab wann ungefähr die Energiebereitstellung sich ändert von Sauerstoff hin zur Fettverbrennung, also von aerob zu anaerob. Und das ist so Pi mal Daumen, kann man nicht genau sagen, ist natürlich von jedem zu jedem Menschen unterschiedlich. 40 Minuten plus. Ab da ist es dann so, dass man für die Figur läuft. Merkt man auch teilweise, das ist die sogenannte zweite Luft, ne? Wenn ich merke, okay, jetzt bin ich gerade richtig krass erschöpft, das ist meistens so ab einer Dreiviertelstunde und dann auf einmal ändert sich meine Energiebereitstellung und ich habe auf einmal wieder Energieboost, zweite Luft, boah, jetzt geht es aber wieder da, jetzt läuft es leicht von der Hand, das fällt dann meistens so 2, 3 Kilometer an. Das Runners High in Anführungszeichen, wo auch das Gehirn voll mit Dopaminen gepumpt wird. Und darauf kommt es dann an. Also wer Gewicht verlieren möchte durch Joggen, der sollte nicht nach einer halben Stunde aufhören. Ganz im Gegenteil. wird tatsächlich auch oft falsch gemacht. Und ganz zum Schluss dieses Themenkomplexes noch Laufbänder im Fitnessstudio. Wenn man jetzt verletzt ist, okay. Wenn man einen krankhaften Zustand hat, okay. Wenn man aber ein kerngesunder Mensch ist, der mittleren Alters, ne? Warum zur Hölle fahrt ihr mit dem Auto ins Fitnessstudio und geht aufs Laufband? Geht raus in die Natur oder lauft auch von mir aus einfach durch die Stadt. 10-mal besser als das Laufband. Es ist einfach eine komplett andere Motorik, eine komplett andere Haptik da drin. Es ist natürlich fürs Herz-Kreislauf-System exakt dieselbe Belastung, aber für euren Neokortex und für eure komplette körperliche Konstitution nicht. Das merkt man oft, wenn man mal auf dem Laufband war, eine längere Zeit, 30, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gelaufen ist und dann runterkommt vom Laufband. Dann wird einem vielleicht ab und zu mal schlecht, weil halt einfach dein Gehirn nicht mehr checkt, was machst du jetzt? Läufst du jetzt oder läufst du jetzt nicht? Oder genau. Zumal die Luft tatsächlich in den Fitnessstudios, gerade für Cardio, echt schlecht ist. Selbst würde ich lieber durch den Berufsverkehr laufen, als im Fitnessstudio da mir die verbrauchte Luft reinballern. Ja. Will das jetzt auch nicht verteufeln. Wie gesagt, es gibt Gründe und es gibt Situationen, da ist das durchaus angebracht, aber ja, man sollte schon rausgehen. Und dann tut man nämlich gleich noch was fürs Immunsystem und setzt sich mal den ganzen Witterungsreizen aus, die dann auch nochmal ballern. Sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, nicht auf dem Laufband zu laufen. Gut, dann müssen wir uns noch ein bisschen so über die Methodik unterhalten. Also, was laufe ich überhaupt? Da ist es jetzt wieder Dauerlauf oder Intervalle. Also klassisches Intervalltraining macht man normalerweise auf einer Tatanbahn 8x200 oder 6x400 oder 4x600. Keine Ahnung, 3x1000. Das wären so die Abstufungen der Intervalle, der Laufintervalle. Und dann ist immer die Frage, laufe ich das Pausenintervall auf Zeit oder laufe ich das Pausenintervall auf Entfernung, also 200 Meter Pausenintervall oder 20, 30, 40 Sekunden Pausenintervall. Da ist dann auch wieder die Frage, was möchte ich überhaupt erreichen? Und jetzt gibt es ja dann immer irgendwie Ziele beim Laufen. Wenn wir jetzt mal weggehen vom, ich möchte Gewicht abbauen, sondern hin zu, ich möchte zum Beispiel schneller werden. Oder ich trainiere auf irgendeine spezielle Distanz, auf 5000 Meter oder auf 1000 Meter oder auf 3000 Meter. 3000 ist wobei hier in diesem Fall tatsächlich die ungünstigste Distanz, weil sie weder massivste Ausdauer erfordert, noch mit der Schnellkraft abgegolten werden kann. Sondern es ist so ein Mischmasch, wo unser Körper nicht weiß, wie soll ich mich jetzt darauf einstellen. Und man muss quasi permanent und kontinuierlich dafür arbeiten. Und am besten mit einer relativ hohen Grundlagenausdauer. Wie erreiche ich die? Dauerlauf. Und da empfiehlt sich, zumindest nach meiner Erfahrung, dass man sich eine gewisse Strecke nimmt, immer dieselbe, ja, monoton, ich weiß. Manche Menschen mögen das auch nicht, die müssen immer irgendwo anders langlaufen, aber dann habt ihr halt, es ist einfach schwieriger. Ich nehme mir eine 7-Kilometer-Strecke, es ist immer dieselbe und versuche einfach, die jedes Mal ein bisschen schneller zu laufen. Und das wird auch mal der Fall sein, dass ich die langsamer laufe wie letztes Mal. Da muss man sich aber einfach kopftechnisch davon befreien, dass man sich denkt, oh, jetzt bin ich aber heute richtig, sondern, ja, who cares? Nächstes Mal halt dann doppelt so schnell. Nee, schon klar, aber ne, Rückschläge gehören ganz normal dazu. Ist tagesformabhängig, witterungsabhängig. Habe ich genug geschlafen? Habe ich genug gegessen? Und genug gegessen in dem Zusammenhang gibt es natürlich auch wieder zwei Typen von Läufern. Die einen, die unbedingt was essen müssen, bevor sie laufen, weil sonst können sie es nicht durchhalten. Und die anderen, die auf keinen Fall was essen können, weil sonst kostet sie dir alles hin. Da müsst ihr rausfinden, welcher Stoffwechseltyp seid ihr und braucht ihr schnelle Kohlenhydrate oder braucht es eben nicht. Das ist auf jeden Fall mal empfehlenswert, sich dahingehend zu informieren. Dann, wenn ich eine gute Grundlagenausdauer etabliert habe, dann kann ich mich mit Intervallen daran machen, dass ich die Spritzigkeit wieder bekomme. Dass ich kurze Peaks setzen kann, auch jetzt zum Beispiel in Wettkampfläufen, wo ich weiß, okay, das ist jetzt so meine Pace, die halte ich. Aber ich kann jetzt mal 1-2 Kilometer drüber rausgehen, ohne dass ich danach komplett einbreche, sondern ich fange mich danach wieder. Aber das weiß ich, dass das drin ist. Dafür sind die Intervalle eigentlich da. Oder dass ich die grundsätzliche Höchstbelastungsdauer hinauszögere und, um den Bogen wieder zurückzuspannen, die Laktatschwelle nach oben versetze. Dafür muss ich in der Weile laufen. Wann, in welchen Abständen gibt es zig Modelle? Und da würde ich auch jetzt mal auf Literatur verweisen oder einfach mich. Also einfach eine Nachricht schreiben, wenn Intervalllaufplan braucht. Und dann schauen wir uns das zusammen an. Gut, so viel zum Laufen. Kurz und knapp. Ich müsste eigentlich eine eigene Folge machen. Habe ich tatsächlich auch überlegt. Jubiläumsfolge, Laufen. Aber vielleicht hebe ich mir da noch was für die zweite Staffel auf. Hashtag Cliffhanger. Und wir kommen zum zweiten Themenkomplex, nämlich Wettkampf. Wettkampfteilnahme. Gut. Da jetzt auch wieder eingangs, das wird jetzt keinen How-To, ne? Oder keine Anleitung, wie man jetzt einen Wettkampf gewinnt, sondern aus meiner Erfahrung, wie ich mit Wettkämpfen umgegangen bin, vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere da sich ein paar Sachen rausziehen für den nächsten Wettkampf mitnehmen, mit dem ganzen Druck umzugehen. Eine Sache, die ich mit der Zeit gelernt habe, ist, wenn der Wettkampftag oder der Wettkampf eben an sich euer Maximum sein soll, dann könnt ihr es gleich lassen. Weil dann werdet ihr nicht gewinnen, wenn es das Ziel ist. Ihr solltet den Wettkampftag an sich so in euer Training einbauen, dass der einfach nur ein Training ist. Versteht ihr, was ich meine? Also ihr trainiert ja, nehmen wir mal Schwimmen jetzt als Beispiel. Ja? Wir nehmen jetzt mal 100 Meter Lagen. So, und dann gibt es eine gewisse Zeit und ich will jetzt diese und diese Zeit knacken. Und ich trainiere im Training immer darauf hin, dass ich genau diese Zeit knack. Dann kommt der Wettkampf immer näher und dann bin ich im Training so 2-3 Sekunden unter dieser Zeit. Und dann denke ich mir, ja genau, an dem Wettkampftag, da habe ich das Adrenalin, da habe ich den Druck, da habe ich die Atmosphäre, da peitscht mich das Publikum, beim Schwimmen jetzt vielleicht nicht, aber beim Laufen vielleicht peitscht mich das Publikum da an und gibt mir nochmal einen Moralboost und dann haut es mich da schon durch und dann werde ich das schon schaffen. Und das ist halt die falsche Einstellung, finde ich. Sondern ich sollte im Training schauen, dass ich 2-3 Sekunden über diese Zeit komme oder beziehungsweise unter diese Zeit komme, die ich schaffen möchte und damit fahre ich zum Wettkampf. Das ist ein ganz, ganz anderes Mindset. Und diese ganze Drumherum-Geschichte, die habe ich ja dann trotzdem. Und schauen wir mal, was dann wird, ne? Deswegen, der Wettkampf und der Wettkampftag sollte niemals das Maximum des Trainings sein. Schon mal ganz, ganz essentiell wichtig, wie ich finde. Und dann ist es auch nochmal so eine Sache, das Mindset beim Wettkampf. Klar fahre ich dahin, um zu gewinnen, aber man sollte sich im Vorfeld immer damit auseinandersetzen, wie wird es mir gehen, wenn ich das jetzt nicht gewinne? Was passiert dann? Gibt es eine Option B oder nicht? Oder fahre ich mit der Einstellung rein, all or nothing? Dann haut es mich danach so richtig runter und dann falle ich wahrscheinlich in ein immenses Motivationsloch und das Verlieren gehört ja mindestens genauso dazu, wie Wettkämpfe zu gewinnen. Es ist sogar fast noch wichtiger als zu gewinnen, weil wenn ich immer nur gewinne, dann lerne ich ja eigentlich fast nichts dazu. Genauso Rückschläge wie Krankheit, Verletzung, was kotzt es mich an? Ich kann fast den Kalender danach, kann mir fast den Tag im Kalender danach ankreuzen, wann sich wieder zerlegt. Also ungefähr so alle 2-3 Monate habe ich mal irgendwas. Entweder ich werde verletzt oder bin verletzt oder werde krank aus Gründen. Wenn man dann wieder gefühlt danach bei Null anfängt, ist natürlich nicht der Fall, aber wir sind ja in unseren Köpfen alle nicht ganz, ne? Deswegen, ja, fängt man ja wieder bei Null an. Naja, so viel dazu. Vorbereitung für den Wettkampftag an sich auch extrem wichtig. Wo fahre ich hin? Kenne ich mich da aus? War ich da schon mal? Mir gibt tatsächlich immer extrem Sicherheit, wenn ich irgendwo an Orten schon mal gewesen bin und nicht komplett lost bin und nicht weiß, wo ich hin muss. Da vielleicht mich dann im Vorfeld schon mal informieren und damit auseinandersetzen. Und dann ist der Tag an sich auch gar nicht mehr so stressig, wenn ich mich dann einfach nur auf meinen Wettkampf selbst konzentrieren kann. Booster gibt es auch wieder so eine Sache, habe ich in einer eigenen Folge schon mal angesprochen, halte ich überhaupt nichts davon. An Wettkampftagen kann ich mich auch anders boosten durch ausreichend Schlaf. Vielleicht Abstinenz zwischenmenschlicher Kontakte. Mit warum? Ganz einfach, Testosteron-Peak. Testosteron, Sporthormon. Ne? Ist nicht schlecht, wenn ich da einen gewissen Spiegel habe und den nicht komplett auf Null gesenkt habe. Die Herren der Schöpfung wissen, was ich meine. Aber auch bei den Damen der Schöpfung gibt es Testosteronspiegel und die sind schon wichtig für sportliche Höchstleistung. Bei Frauen spielt der Zyklus eine ganz große Rolle, in welcher Phase des Zykluses der Wettkampf stattfindet. Und natürlich kann man das als Frau nicht timen, das ist mir schon auch klar, aber man sollte dann schon wissen, wenn ich jetzt in welcher Phase des Zykluses ich mich wie darauf am besten vorbereiten kann. Mit, keine Ahnung, Vitamin B12-Präparaten oder Ernährungsumstellung, genau, Jodtabletten etc. Also da gibt es ja Mittel und Wege, ohne dass man jetzt massiv supplementieren muss, um sich da adäquat darauf vorzubereiten. Schlaf ist, ist ein ganz, ganz essentieller Big Point in dem Zusammenhang, vor dem Wettkampf genug zu schlafen, und damit meine ich auch nicht zu viel zu schlafen, denn das würde dann auch kontraproduktiv sein. Oder könnte es sich kontraproduktiv auswirken, je nachdem, was man halt für ein Typ ist, Lerche oder Eule. Sollte man am Schirm haben, dass man genug gepennt hat. Und dann sollte das passen in dem Zusammenhang. Die richtige Ausrüstung spielt natürlich auch noch eine Rolle, je nachdem, was für eine Sportart. Da sollte man sich tatsächlich mal im Vorfeld informieren, weil wenn man immer mal wieder an Wettkämpfen teilnimmt und sich da materialtechnisch nicht auf dem Laufenden hält und dann mit den Sachen von vorgestern kommt, und das dann das Zünglein an der Waage war, wird man sich im Grund und Boden ärgern. Das nur am Rande. Ich bin eigentlich immer ein Verfechter von, oder kein Verfechter der Materialschlacht bei den ganzen Sportveranstaltungen und Wettkämpfen. Das ist ja mittlerweile einfach nicht mehr normal. So ungefähr buy to win, ne? Oder pay to win. So, wer die meiste Kohle hat, hat schon mal einen essentiellen Vorteil. Ist halt einfach massiv unsportlich, aber lässt sich nichts dran ändern. Gott sei Dank kann man beim Laufen da genau nichts machen, außer die richtigen Laufschuhe kaufen. Und die sind jetzt ja auch keine Millionen wert. Von daher ist es der breiten Masse zugänglich. Wenn man jetzt an irgendwelchen Läufen teilnimmt, zum Beispiel an irgendwelchen Cityläufen, dann ist da schon halber Wege Chancengleichheit hergestellt. Und jetzt explizit dieses Beispiel angesprochen, da muss man natürlich auch bei allem Sportsgeist sich mal durchsetzen, ne? Weil wenn jetzt der Dritte oder der Vierte mich da anrempelt im Start in den ersten 200, 300 Metern, dann habe ich halt irgendwann auch mal keinen Bock mehr, ne? Sondern da muss man sich schon auch durchsetzen, und der Wille zu siegen, der muss da und ungebrochen sein. Und das ist auch wieder, was ich mit Mindset meine. Understatement ist da ganz wichtig. Ich fahre da jetzt nicht hin, um einen zu markieren oder sonst irgendwas, sondern ich weiß um meine Kompetenz und ich kann da auch drauf vertrauen, und ich sollte das auch. Man zweifelt immer, das ist ganz normal, aber wenn es dann, ne, Richtung Entscheidungszeit geht, muss man sich einfach denken, ich habe so verdammt nochmal drauf, ich habe mich so krass drauf vorbereitet und jetzt mache ich hier einfach mein Ding, komplett egal, was passiert, weil ich weiß, dass ich das Ding holen werde. Und dann geht man da ganz entspannt rein, zieht sein Ding ab, spult sein Programm runter, und dann wird man das packen. Gut, kurz und knapp zum Thema Wettkampf. Wer da noch mehr wissen möchte oder da mehr Bedarf hat, schreibt mir, dann lässt sich da was machen. Ich mache auch tatsächlich Wettkampfvorbereitungen. Also da gibt es spezielle Programme. Jetzt nochmal Werbung in meiner eigenen Sache. Da kann man gerne auf mich zukommen. Oder wenn man jetzt drüber nachdenkt, für irgendwelche Eignungstests sportlicher Natur sich zu bewerben oder vorzubereiten. Ich kenne da mehr, als man vielleicht denkt. Deswegen nicht scheuen, auf mich zuzukommen. Gut, zum Staffelfinale möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei einigen Personen, ohne die das hier nicht möglich gewesen wäre. Allen voran meiner Frau, die mir immer die Zeit einräumt, mich auf die einzelnen Sachen vorzubereiten, bei allem Alltagsstress, und mir meinen Freiraum gibt, dass ich das hier machen kann und darf. Vielen Dank, Schatz. Ich weiß das sehr zu schätzen. Dann auch alle meine Spotify-Follower, da kann man ja auch tatsächlich followen. Ich weiß tatsächlich nicht, wer das ist, weil das kann ich nicht nachschauen, aber es sind mittlerweile schon einige. Und da denke ich mir schon, das geht jetzt mal über den normalen Bekanntes- und Freundeskreis hinaus. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und natürlich auch für alle anderen Zuhörer, die immer wieder treu reinhören und sich das geben und mir Feedback geben vor allem. Weil das ist für mich sehr, sehr wichtig und daran wachse ich und kann dann für euch wieder gute Podcasts machen. Rückblickend hat es mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte schon Bock auf eine zweite Staffel. Da muss ich jetzt aber tatsächlich mal schauen, wie es sich zeitlich ausgeht. Ihr werdet es auf jeden Fall über die gängigen Kanäle erfahren, ob und wann es wieder losgeht. Also stay tuned. Und hoffe ich vielleicht, wenn es dazu kommt, hört ihr genauso treu rein wie jetzt auch für die erste Staffel. An dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Und wir hören uns oder lesen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Tobi. Ciao. Ha ha.